Guten Abend und herzlich willkommen im Chaos Radio hier auf Radio Dreieckland auf der 102,3. Wir haben heute den 22.11.2021 und mit mir im Studio begrüße ich den Götz.
Guten Abend und den Wuschel.
Guten Abend und dann haben wir noch den SMTV.
Hallo. So, ja, wie immer könnt ihr uns live hier auf der Welle hören oder auf rdl.de oder alternativ dann auch zeitsouverän zum Nachhören im Podcatcher. Könnt ihr euch runterladen, rdl.de, die letzten Sendungen. Und ja, wir haben mal wieder ein bisschen was mit dabei. Die EU tut wieder lustige Dinge, habe ich gehört. Götz, was tut die denn Lustiges?
Die tut halt, was die Mitgliedstaaten wollen, dass sie tut, oder? Wir haben mal wieder einen Anlauf, die Bürgerrechte auszuhöhlen, indem man die Endgeräteverschlüsselung bei Chats versucht, dadurch auszuhebeln, dass man sagt, Kinderschutz muss vorgehen und wir möchten jetzt in die ganzen Chats reingucken, um böse Bilder zu finden und dann eventuell automatisch zu melden.
Unsere Illusion, dass wir Götz jetzt halt hier im Studio vorstellen, klappt gerade zusammen. Man hört, dein Sound ist gerade ein bisschen knickerig. Da fallen Pakete irgendwo im Netzwerk weg, habe ich so das Gefühl. Aber ich glaube, man hat dich verstanden. Ja, wahrscheinlich.
Das WLAN-Kabel ist kaputt. Ja, wir hatten das in einer der letzten Sendungen schon mal erwähnt. Die Idee ist dieses auf den Geräte scannen wegen dem Kinderschutz mal wieder. Also das, was die von der Leyen vor einigen Jahren mit ihrem berühmten Stoppschild und DNS-Sperren machen wollte und dann krachend gescheitert ist, das ist jetzt gerade die Idee, ja, dann sollen ja die Geräte lokal doch im Vorfeld senden und checken, ob das genehmigt ist und oder ob das nicht irgendwie gegen komische Dinge verstößt und dann auch die Fotoscannen. Apple hatte da doch auch mal was in Planung in den letzten Wochen oder angekündigt, dieses Client-Side-Scanning. Scanning. Hattest du das genauer verfolgt, Götz?
Ja, ging in eine ähnliche Richtung, aber war ein bisschen anders. Dort wäre es darum gegangen, dass es beim lokalen Gerät oder beim Upload in die Cloud geprüft wird. Da waren dieses Wording war ein bisschen unklar von Apple und man wollte auch hier wieder Bilder finden, die einem Hash entsprechen oder einer Liste bekannter Bilder entsprechen, also Missbrauchsbilder. Und wollte dann Warnung setzen, wenn man zu viele solche Bilder hatte, wären eventuell halt Warnungen abgesetzt worden an Strafverfolgungsbehörden oder Ähnliches. Und das führte natürlich erwartungsgemäß zum Sturm der Entrüstung, vor allem weil halt solche Bilder auch mal fehlerkannt werden.
Und, Shocking News.
Da möchte halt keiner, dass morgens um 6.30 Uhr jemand die Tür eintritt, weil man halt völlig harmlose Bilder rumgeschickt hat. Denn den Fingerzeig kriegt man ja gesellschaftlich nie wieder los.
Ja,
ist auch ein bisschen was anderes wie die EU. Die EU möchte jetzt die Provider rannehmen von den Chatprogrammen, also nicht die Provider, Entschuldigung, die Softwareindustrie im Prinzip, die Betreiber. Und möchte die zwingen, reinzugucken, womit man halt die Verschlüsselung aufbrechen müsste.
Also, ja gut, aber ich habe das eigentlich immer so verstanden, dieser EU-Entwurf, dass die, also nehmen wir mal jetzt als Beispiel Signal, ich habe die Signal-App installiert, die macht mehr schön verschlüsselte Chats. So, und die Idee ist ja eigentlich, dass bevor ich jetzt, also ich mache Signal auf und verschicke dann ein Bild und bevor das Bild abgeschickt wird, also bevor eigentlich die Nachricht verschlüsselt wird, wird dann der Hash von dem Bild geprüft und erst dann die Nachricht erzeugt, die jetzt zum Beispiel an dich geht. Das würde ja dann erst einmal nicht die Verschlüsselung kaputt machen.
Ja, also soweit ich den neuen Vorschlag verstanden habe, müsste Signal in dem Fall mit dem konkreten Beispiel jetzt einen Hinterschlüssel haben.
Also dass sie dann in der Mitte am Server, über den die Nachrichten gehen, ja, das Zeug filtern können. Das ist natürlich noch kaputter als Client-Side-Filtering, wobei das natürlich auch seltsam ist, weil dann hat man da so eine Software auf seinem Gerät laufen und das hasht dann alle möglichen Dinge und schickt Hashes wohin oder
Ja.
Wo man nicht so ganz weiß, was es tut, aber auf der anderen Seite, man hat auf seinem Gerät sowieso dauernd irgendwelche Software laufen, von denen man nicht so genau weiß, was man tut.
Ja, aber ich finde es schon ein Eskalationsniveau, wenn halt ein Gerät im Prinzip dich ausliefert. Also die ganze Diskussion hat ja zwei Ebenen. Also zum einen, inwieweit hilft es wirklich dem Kinderschutz? Und die zweite ist, inwieweit werden halt Bürgerrechte dafür eingeschränkt? Und dann kann man ja gegeneinander abwägen.
Ja, dass dem Kinderschutz helfen, ich habe da so einen Verdacht.
Ja, die Diskussion ist ja nicht so alt wie das Internet, ne? Ich meine, die Bilder existieren, der Missbrauch findet statt, bevor Bilder ins Internet gehen oder weitergegeben werden. Und ja, also ich glaube ehrlich gesagt wenig, dass, also natürlich halte ich es für sehr sinnvoll, dass zum Beispiel solche Inhalte möglichst schnell verschwinden, möglichst gar nicht erst irgendwie ins Netz kommen, so wie das bisher üblich ist, bei Kenntnisnahme eigentlich umgehen, dann gesperrt werden. Das sind auch bekanntermaßen die Provider, wenn zum Beispiel irgendwo Webseiten rumliegen, wo entsprechende Missbrauchsdarstellungen zu finden sind, sind die exorbitant schnell. Da gab es mal eine ganz gute Untersuchung, da gibt entsprechende Stellen international. Das ist eigentlich ganz gut durchautomatisiert. Also so die meisten Inhalte verschwinden irgendwie binnen 2 Stunden und dann gibt es noch so ein paar Ausnahmen mit so ein paar ganz ominösen Ländern, wo das dann mal deutlich länger geht. Und dann kommt ja immer noch mal so ein bisschen dieses mit dem, oh, das Dark Web, und dann ist man ja irgendwie machtlos und das ist alles ganz, ganz desaströs, aber selbst da geht es relativ schnell. Also jetzt in den letzten Jahren hat man immer mal wieder gelesen, so dass diese ganzen Missbrauchsdarstellungen jetzt mittlerweile bevorzugt über diese Messenger geteilt werden und Gruppen, ne, also Telegram, Signal, whatever, was es da auch immer gibt. Ganz viel von dem Bildmaterial ist ja auch häufig recht alt, wenn man da den entsprechenden Meldungen Glauben schenken darf. Und was ich eigentlich immer vermisse in allen diesen Diskussionen, ist, dass nie darüber gesprochen wird, wie man denn eigentlich diesen Missbrauch verhindern kann. Also zum Beispiel durch Aufklärung, durch Angebote. Es gab vor einigen Jahren in Berlin mal eine Aktion, die hieß Nicht Täter werden, glaube ich. Oder sei kein Täter, mit Werbematerialien, mit großflächig plakatierten U-Bahn-Telefonnummer, wo man anrufen konnte, die sich gezielt an die überwiegend männlichen Täter gewendet hat, um
Also noch
Angebot
nicht Täter, aber.
oder noch, ja, in dem Fall noch nicht Täter, genau, also so, ne, Leute, die merken, irgendwie vielleicht ist es da gerade nicht so gut, weil es ist ja faktisch nicht so, dass ich jetzt irgendwie morgens aufwache und dann feststelle, so, ja, ich bin jetzt mal hier auf Kindesmissbrauch aus, sondern es ist ja ein Prozess, der sich über Jahre häufig hinzieht.
Ja, und zudem, ich meine, Pädophilie so als, ich weiß nicht, sexuelle Orientierung, wenn man es mal ganz scharf formuliert, ist eine Tatsache. Es gibt Leute, die haben das und die haben im Gegensatz zu anderen sexuellen Orientierungen halt wirklich das Problem, dass es auch in vielen Jahren für mich nicht wirklich so aussieht, als ob es irgendwie Gesellschaft akzeptabel sein könnte, diese sexuelle Orientierung tatsächlich auszuleben.
Na, das geht nicht. Also, das ist, glaube
Eben,
ich, nicht, da braucht man nicht
das ist
diskutieren, aber die.
gesellschaftlich sehe ich das nicht, dass das irgendwann kommen würde und ich weiß auch nicht, ob das irgendwie wünschenswert wäre.
Auf keinen Fall.
Auch wenn die
Da der
Grünen in den
Konsens nicht da
80ern das
ist.
mal irgendwie angestoßen haben.
Na, das war eine Seitendiskussion, die wird
Ja.
immer gerne ausgegraben. Also.
Genau. Aber diese Leute haben ein Problem, die haben ein schweres Problem. Und wenn man sie nur an die Ecke stellt und keine Gesprächsangebote hat und die damit alleine lässt, dann ist es deutlich wahrscheinlicher, dass sie irgendwann dann halt in die kriminelle Ecke rutschen, indem sie ihren Trieben freien Lauf lassen oder sonst was.
Ja.
Das ist so die eine Seite, also die wirklich
Prävention. Ja.
Prävention, Leute, die ja wirklich pädophil sind und wirklich. Und die zweite Seite ist halt, sehr viel von dem, was es an Missbrauch gibt, hängt gar nicht mit Pädophilie als sexueller Orientierung, wenn man so sagen möchte, zusammen, sondern ist eher Macht ausüben bis zum geht nicht mehr. Und das geht halt am meisten und am einfachsten mit Leuten, die der Macht gegenüber irgendwie empfindlich sind. Und sich nicht so gut wehren können, ne? von dem ja viel Missbrauch, ne, also das gibt ja zwei Sachen. Einmal Pädophilie im Sinne von jemand steht halt auf Kinder, und das andere ist halt diese Leute stehen auf Gewalt und Unterdrückung, und denen geht dabei einer ab. Das sind nochmal zwei verschiedene Hüte.
Ja, aber ich meine, konkret ist ja die Forderung jetzt ja. hier, also die Abwägung, die EU anscheinend vornimmt, ist okay, das Problem ist so riesengroß, dass wir dass wir in die Geräte von Millionen von Bürgerinnen und Bürgern direkt auf dem Gerät eingreifen müssen, um dann den Kram da versuchen zu erkennen, das auch noch automatisiert. Wir wissen und wir erleben es häufig genug, dass automatisierte Erkennung fehlschlägt und nicht funktioniert und vor allem nicht zielgerichtet funktioniert. Und gerade dann, also diese ganzen, gab es ja genügend Skandale schon, wo dann irgendwie die NSA anscheinend da viel damit beschäftigt ist, Wüstenbilder anzugucken, weil die AI die ganze Zeit irgendwie nackte Frauen drin erkennt. Ja, also das funktioniert halt nicht gut. Diese Scanner, die da jetzt gerne verwendet werden, wo das hinzielt, mit den Hash-Tabellen, das ist schon funktioniert schon ein bisschen besser. Das ist auch durchaus im Einsatz. Also wenn ihr eine E-Mail-Adresse zum Beispiel bei Microsoft habt. Das
erkennt aber nur bekannte Bilder.
Genau. Wenn ihr zum Beispiel bei Microsoft E-Mail-Accounts habt oder bei ähnlichen großen Anbietern, dann könnt ihr euch relativ sicher sein, dass die E-Mails auf genau solche Inhalte auch schon geprüft werden. Mit entsprechenden.
Wobei man sagen muss, da wird nicht auf den Inhalt geprüft, sondern nur auf einen mathematisch berechneten Fingerabdruck, der auch fälschbar ist oder daneben liegen kann.
Korrekt, ja, richtig. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Inhalt selber wird nicht geprüft, sondern eben ein Fingerabdruck, völlig richtig. Und wenn der auftaucht, dann gehen halt die Alarmglocken hoch. Und das ist halt.
Jetzt kann ich dann. Der Normalbürger oder die Normalbürgerin sich zurücklehnen und sagen, habe ich ja nicht, mache ich ja nicht, alles safe, also was reden die da im Radio, ist ja nicht so schlimm.
Ist dann
also mir kann nichts passieren, weil selbst wenn ich jetzt bei Google Mail bin oder bei Hotmail oder sonst wo, weil ich ja solche Bilder nicht haben werde, ist das richtig?
Also das ist ja so das Übliche, ne? Als übliche Ausrede dafür, dass dann aber im Anschluss irgendwie auf weiße Teufel, wie viele 100 Millionen Devices in der Europäischen Union plötzlich irgendwie Software drauf ist, die dann da womöglich mal fehl anschlägt oder dann auch direkte Konsequenzen hat, ohne dass man eventuell was dafür kann. Und wie du schon völlig richtig gesagt hast, Götz, solche Bilder lassen sich auch fälschen. Also die genau so einem Fingerabdruck dann, also diesem mathematischen Fingerabdruck entsprechen, obwohl sie einen vollständig anderen Inhalt haben. Und das schick ich dann irgendwie dir zu und zack, hast du ein Problem. Ne?
Also ich schicke ein Blumenwiese-Foto dir zu auf einem Wegwerf-Account und sorge vorher dafür, dass diese Blumenwiese-Foto den gleichen Fingerabdruck hat wie ein bekanntermaßen Missbrauchsbild, und dann schlägt nämlich bei dir Alarm.
Genau. Hm.
Also bei mir auch, aber meins ist ein Wegwerf-Account, ne, und bei dir ist es der echte.
Ja. Dazu kommt natürlich noch, dass wenn man solche Sachen einbaut, die diese Filtermöglichkeiten haben, hat man natürlich immer irgendwelche Möglichkeiten, das noch auf irgendwelche anderen Arten und Weisen auszunutzen und zu missbrauchen.
Natürlich, also die perfekte Infrastruktur, um jegliche Inhalte zu prüfen, also nicht nur missliebige Missbrauchsdarstellungen natürlich, wo man noch eine Legitimationsdebatte führen kann, aber natürlich auch, wenn ich morgen sage, ich will lieber ein Kaisertum hier haben, war eh besser, dann kann das System natürlich auch dafür herangezogen werden, und das ist halt eine Aussage, die erstmal von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und nicht grundrechtlich problematisch ist.
Ja. Und dazu kommt also ganz generell so das alte Problem. Also immer wenn man sieht, es werden irgendwie Werkzeuge für Ermittlungsbehörden gefordert, die irgendwie Dinge tun, sei das jetzt im Darknet oder sei das diese Filterung vorweg oder ähnlichem, dass man merkt, wenn man genauer hinschaut, dass im Regelfall diese ganzen Fälle nicht dadurch aufgeklärt werden, dass da irgendwo ein Filteralarm geschlagen haben, sondern dass die Polizei nämlich ihre Arbeit gemacht hat, wenn sie sie denn tut und sich zum Beispiel in entsprechenden Foren rumtreibt und also Fußarbeit macht und sich um die insbesondere um die Täter kümmert und weniger auf dieses Verbreiten aus ist, weil das stellt sich dann relativ schnell auch ein.
Das ist aber ein Punkt, der zumindest vor ein paar Jahren ein ganz Wunderpunkt war. Also wir hatten es vorhin kurz von der Prävention, die zu kurz greift. Also Sozialarbeiterstellen, psychologische Beratungsstellen sind nicht gerade üppig ausgestattet in diesem Land. Und die zweite Komponente für klassische Gegenmaßnahmen gegen Missbrauch ist ja dann die Verfolgung, wie du sagst. Und da haben ja schon Polizeipräsidenten, in Sachsen oder Sachsen-Anhalt vor ein paar Jahren hingeworfen und gesagt, ich mache das nicht mehr mit, weil die Ressourcen nicht da waren von Tätern oder von mutmaßlichen Tätern, wo man PC da hatte, den komplett forensisch zu analysieren. Und zwar in einer Zeit, die halt für eine faire Prozessführung noch entsprechend war, dass man eine Anklage erhebt und sprich, die hatten nicht die Ressourcen und mussten nach anderthalb Jahren halt auf Antrag vom Verteidiger den PC wieder rausgeben. Obwohl die halt schon mal nicht eine Sichtprüfung gemacht hatten und gesagt haben, oh, das ist genau das, was wir suchen, sprich illegal. Und man musste den leider in Anführungszeichen laufen lassen, weil man nicht die Kapazitäten hatte, dem nachzugehen und das auch nicht aufgestockt wurde über längere Zeit hinweg. Und ich weiß nicht, ob das heute noch so schlimm ist, aber es ist halt symptomatisch für das, was du sagst, dass man Gesetze verschärft, Grundrechte einschränkt und auf der anderen Seite die Fußarbeit gar nicht ermöglicht, weil halt wir lieber Kameras aufhängen, als Polizisten einzustellen.
Ja, genau, das darauf läuft so ein bisschen rausgefühlt. Klingt so ein bisschen nach Sicherheit,
Theater.
Und ich würde vorschlagen, da machen wir mal ein bisschen passende Musik dazu, oder?
Sicherheitstheatermusik?
Ja, so ähnlich. Also okay. Die hatten wir schon ein paar Mal hier, die wunderbare Band Systemabsturz. Die haben jetzt ein Album rausgebracht und von diesem Album Überwachung zum Mitsingen jetzt der Song Mit Sicherheit. Ja, ne? Nur nicht im Stadtpark grillen. Das ist nicht keine gute Idee. Dann kommt die Quadrocopter.
Wobei das auch noch die harmlose Variante war, die filmen nur und grillen nicht gleich. Also die Drohnen.
Soweit sind wir dann auch noch nicht. Also wir bleiben auf jeden Fall bei diesen Überwachungssachen dran, was die EU da plant. Und packen später noch ein paar Links in die Shownotes. Ansonsten hatten wir in den letzten Tagen und Wochen immer mal wieder ein paar, Sicherheitsschwankungen bei diversen Softwareanbietern und zwar interessanterweise auch häufig in dem sogenannten Bereich der kritischen Infrastrukturen oder auch liebevoll abgekürzt Kritis. Kritische Infrastrukturen, Wuschel, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
Da gibt es eine Definition tatsächlich. Das sind Organisationen oder Einrichtungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemeinwesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der öffentlichen Sicherheit oder andere dramatische Folgen eintreten würden.
Okay, also Brauereien. Das Bier ist alle.
Das könnte zu Störungen führen. Tatsächlich. Ich meine, Nahrungsmittelversorgung ist tatsächlich kritisch. Transport ist kritisch, ne? Wenn man jetzt auf einmal keine Lastwagenfahrer mehr hat, die Dinge irgendwo hinfahren können, wie gerade in England. Ist so eine Sache. Ja, aber vor allen Dingen Versorgung mit Strom und Gas, also Energieversorgung, Öl, Benzin, was weiß ich. Ne?
Mhm. Kraftstoffe, Heizöl, Fernwärme.
Sowas. Wasser, Trinkwasser, sehr wichtig. Trinkwasser.
Telekommunikation,
also insbesondere, aber auch Information, dass halt an der Informationstechnik hängt ja doch auch ziemlich viel, was organisatorisch wichtig ist dafür, dass dieser ganze Laden irgendwie läuft. Wenn das einbricht, hat man schwere Probleme.
Mhm. Gesundheitliche Versorgung, ne? Krankenhäuser, Ärzte, Medizinprodukte.
Da haben wir jetzt ja auch so ein bisschen Problem. Die Intensivbetten gehen gerade aus.
Ernährung, ne? Lebensmittelproduktion, Verarbeitung und auch Einzelhandel oder halt Verkauf. Man muss ja auch irgendwie an sein Futter kommen.
Ja.
Finanz- und Versicherungswesen fällt auch unter Kritis.
Das zählen aber nicht alle dazu, glaube ich. Aber ist gerade genau, wenn die Bargeldversorgung nicht gegeben ist und dann auf einmal wir wieder einen Schwarzmarkt mit Zigaretten einführen müssen, ist ja, halt in nicht Schweden, so vor allem geil.
Karte zahlen und dann ist das Kartenzahlungssystem ausgefallen, womit halt dann gleich mal eine Lebensmittelkette zugemacht hat ein paar Tage.
Ja, das, weil man eh nicht zahlen konnte.
Keine Zahlung mehr annehmen.
Das war die Nummer, weil als Co-op bzw. deren Dienstleister gehackshort wurde. Ne? Man kann auch noch ein bisschen Medien und Kultur auch dazu nehmen, so insbesondere Rundfunk, Fernsehen und Hörfunk. Kann man sich wahrscheinlich auch lange streiten, aber auf jeden Fall auch kritische Infrastruktur ist natürlich auch Staat und Verwaltung, weil dann läuft das halt überhaupt nicht mehr. Und wir haben in den letzten...
Kommt es wahrscheinlich sehr drauf an, welches Amt.
Aber. Ja, ja, ich hab ein paar schöne Schmankerl gefunden. Also mir persönlich ist es jetzt in den letzten Wochen sehr aufgefallen, dass erstaunlich häufig die Notfallrufnummern ausgefallen ist, also 110 und 112. In Teilen wohl auch noch die 19222, aber meistens ging es um 110 und 112. Und da einmal auch fast so halb deutschlandweit mit einem sehr lustigen Effekt. Also der Ausfall war irgendwie, jetzt nagel mich nicht fest, aber so grob 4 Uhr nachts und ging so bis 5.30 Uhr. Telekom hat dann hinterher gesagt, so hier, Softwareproblem, kannst du nichts machen, haben wir gelöst. Aber der interessante Effekt war dann, dass die Warn-Apps, ich weiß jetzt gerade nicht mal, ob das Cut waren oder die Nina waren, App waren, die dann nachts um 4 angefangen haben, lauthals zu heulen und eine Notfallwarnung rausgegeben haben, dass jetzt gerade der Notruf nicht funktioniert.
Als er dann wieder ging?
Nee, als er nicht ging.
Okay.
Also auf der einen Seite ja, okay, ist eine wichtige Information, gibt es ja auch immer mal wieder im Verkehrsfunk, ist ja auch echt bitter, wenn du dringend irgendwie einen Arzt oder Hilfe oder ähnliches brauchst und dann sind diese Notfallrufnummern tot. Aber dass dann nachts so eine App anfängt mit zu heulen und die hat wohl wirklich, die hat den Alarmheulton dran gehabt für eine Information, die ja wichtig ist, aber eigentlich nur in dem Moment für die Person wichtig ist, wenn dieser Notruf gerade ausgefallen ist. Mhm. Ich muss jetzt nicht nachts um 4 von meinem Telefon geweckt werden mit der Information, übrigens, dein Notruf funktioniert nicht. Ja, danke, ich brauche gerade keinen. Das, also wenn der Notruf mal für eine Stunde ausfällt, ist das im Einzelfall extrem unangenehm, das ist klar. Das muss man aber, glaube ich, tatsächlich müssen wir mit dem Risiko leben. Wenn gewisse andere kritische Infrastrukturen ausfallen, wird das schon sehr viel problematischer. Wir hatten auf jeden Fall in einer der letzten Sendungen mal diesen Ransomware-Angriff auf die Abrechnungscomputer irgendeiner amerikanischen Ölpipeline-Gesellschaft erwähnt.
Die ging von Texas an die Ostküste hoch.
Genau, die hatten dann auch großflächig Probleme. Und was ich ehrlich gesagt in den letzten Tagen nicht gesehen habe in der breiten Presse, ist ein Vorfall, also auch wieder eine Attacke, beziehungsweise kann man da immer streiten, ob das Attacke ist oder Virenbefall beziehungsweise Malwarebefall auf eine Firma mit dem Namen Kistas AG. Und das ist einer der größeren Dienstleister für kritische Infrastrukturen. Also die bauen zum Beispiel so gerade im Energiesektor Leitstände oder auch für Wasserversorgung, Infrastrukturen etc. Und die sind down, die sind offline. Und zwar schon seit, was haben wir heute, den 22., seit irgendwie 12 Tagen. Und da ist jetzt einmal, wir nennen das dann immer salopp ein Full-Take. Also sprich, die kompletten Datenbanken-Dumps sind abhanden gekommen, Systemabbilder, Protokolle, Infos, E-Mails, Kundendaten sind abgegriffen, beziehungsweise zumindest mal verschlüsselt.
Ja eben, ist das jetzt klar, dass da was abgegriffen wurde oder ist das nur verschlüsselt,
das weiß man halt nicht. Naja, es ist auf jeden Fall schon klar, dass auch Sachen abhanden gekommen sind. Es ist noch nicht klar, in welchem Umfang, insbesondere bei den Kundendaten noch nicht. Aber also ich arbeite ja auch in einem Bereich, wo wir für Geschäftskundenumfeld, PC-Systeme oder halt Netzwerke überwachen und warten. Und wenn wir das nicht mehr können, dann ist es eigentlich immer so ein bisschen eine Frage der Zeit, bis dann bei den Kunden sich anfangen, die Probleme aufzuhäufen. Beziehungsweise dann kann man da halt nicht mehr helfen. Und natürlich ist jetzt üblicherweise so ein Elektrizitätsleitstand und auch für die Wasserversorgung, das ist schon häufig so gebaut, dass die auch erstmal noch autark funktionieren. Und im Zweifelsfall fährt da mal noch irgendwie dann der lokale Mensch mit einem Wasserfahrzeug, einem großen Schraubenschlüssel vor und dreht das Ventil wieder auf oder zu. Aber auf Dauer ist das jetzt nicht unbedingt ein Zustand, den man haben möchte. Und kommt irgendwie immer häufiger vor, dass in diesen Bereichen da was kommt. Verwaltung massenweise. Also in den letzten Monaten oder jetzt dieses Jahr im Sommer haufenweise Verwaltungen, die auch Ransomware-Attacken haben, wo dann, ja, das ist dann für die vor Ort erstmal vielleicht unangenehm, weil dann kann ich jetzt halt gerade keinen neuen Pass beantragen, aber wenn das ein bisschen länger geht oder wie das jetzt als Beispiel, habe ich da jetzt mal Witten rausgegriffen, weil irgendwann im Sommer hatten die halt auch so einen Ransomware-Vorfall und da sind jetzt Daten nämlich im Darknet aufgetaucht und veröffentlicht worden und plötzlich sieht man sich da dann als Verwaltung mit dem Problem auseinandergesetzt, dass ich die persönlichen Daten von den Bürgerinnen und Bürgern, die eigentlich das höchste und wichtigste Gut sind in dieser Verwaltung, nicht mehr geschützt sind, sondern weg und alle haben.
Also nicht weg, sondern frei verfügbar für jeden Kriminellen und somit auch für Identitätsdiebstahl.
Genau. Ganz kurz, Identitätsdiebstahl können wir gleich nochmal ganz kurz besprechen vorfeld, weil ich jetzt ein paar Mal Ransomware gesagt habe. Also viele von diesen Hackangriffen oder ganz viele von den Fällen, wo man in der Presse liest, ja, hier Hackerangriff und Ransomware-Attacke, passiert eigentlich so, irgendwer in der Verwaltung hat eine E-Mail in Outlook bekommen, hat die aufgemacht, hat dreimal die Warnung weggeklickt und das Word-Dokument geöffnet und nochmal die Warnung weggeklickt, dass da jetzt was Schlimmes passieren kann und hat ja gesagt und zack ist der Rechner verschlüsselt und das gesamte Unternehmen eigentlich übernommen. Also das macht den allergrößten Teil der Angriffe aus. Denkt einfach dran, wenn ihr irgendwo sitzt, ihr habt insbesondere Outlook und Word und Excel vor der Nase und ihr bekommt eine E-Mail mit einem Dateianhang, wenn die auch nur im leisesten Fall suspekt ist, macht sie nicht auf, fragt jemand, der sich damit auskennt.
Und das ist nicht unbedingt die Kollegin oder der Kollege nebendran, sondern die IT-Abteilung.
Genau. Oder auch wenn er also einfach unsicher ist.
Die Anwender muss man da auch ein bisschen aus der Gleichung, finde ich, rausnehmen. Also ja, es gibt natürlich extreme Fälle, wo es sehr offensichtlich ist, aber man muss auch sagen, dass diese Phishing-Mails und Ransomware-Mails von der Qualität besser werden.
Deutlich, ja.
Also ich habe schon in der Firma bessere Ransomware- oder Phishing-Mails bekommen von außen, als interne Abteilungsleiter-Mails rumgeschickt haben an alle.
Ja. Du meinst, mittlerweile beherrschen die Orthographie und Grammatik und sowas, weil das war also bisher immer ein guter
ist lustig,
Hinweis.
Aber das bedeutet natürlich, dass wir im Prinzip eine wahnsinnige Verantwortung auf den einzelnen User oder die einzelne Userin halt aufladen, die im Zweifel gar nicht mehr handhaben können. Also das geht irgendwann nicht mehr.
Das Problem sind eigentlich die kaputte Software, die sich durch sowas einfach auch übernehmen lässt.
Also das zum einen, zum zweiten natürlich müsste man halt mal internetweit, ich weiß, jetzt lachen alle, internetweit müsste man sich einmal einigen, dass man SPF, DKIM und Mark durchsetzt, D-Mark durchsetzt. Das bedeutet, dass halt E-Mails nicht mehr so fälschbar sind. Denn das ein Grundproblem ist ja, dass ich schreiben kann und sagen kann, ich bin die Buchhaltung und mach mal bitte. Und dabei ist die Mail gar nicht von der Buchhaltung, die sieht nur so aus.
Hahaha, da haben sich jetzt einige von diesen Gruppen drauf spezialisiert, dir deinen E-Mail-Server aufzumachen und von deinem E-Mail-Server innerhalb des Unternehmens, also gar nicht mehr irgendwie weiter rumzubrechen, sondern nur diesen E-Mail-Server anzugreifen und dann innerhalb des Unternehmens zum Beispiel dann schicke ich von, also wird eine E-Mail gefälscht, die von meinem Account an dich geht und das auch noch eine vorherige E-Mail zitiert und irgendwie auch noch sinnvoller Kram drinsteht, wie du gerade schon gesagt hast, womöglich sogar besser formuliert, als der Abteilungsleiter üblicherweise macht oder die Leiterin. Und dann sieht das nämlich so richtig legitim aus und spätestens da wird es wirklich hochproblematisch.
Also das FBI hatte ja auch gerade einen Fall, dass die Mails rumgeschickt haben, wo die gesagt haben, das haben wir nicht verschickt, aber alle haben gesagt, ja, aber das sind doch eure Server, die das verschickt haben. Na, also es ist dann halt von den End-User, die End-User nicht mehr unterscheidbar.
Ja.
Wir müssen da andere Lösungen finden für als immer mehr Schulungen der User und immer mehr Druck auf die. Das eskaliert nicht.
Stimme ich dir voll und ganz zu. ist allerdings, finde ich, auf der anderen Seite schon was, wo jetzt, das ist jetzt in dem Fall natürlich ein sehr spezielles Problem, aber ganz generell halte ich es schon für sehr wichtig, dass die Menschen, die mit diesen IT-Sachen umgehen sollen oder auch beruflich dazu schon teilweise gezwungen werden oder ähnliches, dass die auch zum Beispiel auf dem Laufenden gehalten werden und dass man ihnen, dass der Kram auch erklärt wird. Das sind wir wieder bei meinem Hauptkritikpunkt Bildung. Ne? Das muss eigentlich schon viel früher losgehen.
Natürlich, also wir müssen beides. Wir müssen den UserInnen sagen, wenn die Brücke wackelig aussieht, geh nicht drauf, aber wir brauchen halt auch besseren Brückenbau.
Ja, ja, ja. Und dieser, ne, es gilt halt die alte Regel. Also der Klassiker früher war ja immer, ne, hier per E-Mail, Phishing-Mail nach irgendwelchen Kontodaten und Pins fragen. Und mein Lieblingsvergleich ist da dann halt auch einfach, ne, also wenn du auf dem Münsterplatz in Freiburg, wenn da plötzlich irgendwie wer auf dich zukommt und fragt, hey, gib mal Kontonummer, PIN und deine EC-Karte, die gebe ich da nicht raus. Warum soll ich das machen, wenn mich das irgendjemand online fragt? Ja.
Ich wollte noch eine Stufe kurz zurück. Du hattest vorhin gesagt, die Pipeline als Beispiel für Ransomware. Da finde ich das Beispiel ein bisschen schwierig, weil die gingen gar nicht direkt offline. Also die Pipeline hat einen Durchfluss eingestellt, aber das war nicht, weil die Steuerungsrechner betroffen waren, sondern weil nur die Abrechnungsrechner betroffen waren.
Das hat SMTW sogar gesagt.
Ja, ja.
Entschuldigung. Da war Abrechnung in dem Satz mit drin, ich habe es gehört.
Macht ja nichts, aber völlig richtig. Also in dem Beispiel war das Abrechnungssystem quasi runtergefahren. Die Pipeline selber hätte noch arbeiten können. Das sehen wir ja aber auch bei sehr häufig bei solchen Attacken oder ähnliches, dass wenn dann ein semi-zentraler Baustein ausfällt, dass dann erstmal die gesamte Firma offline ist, weil häufig Sicherheits- oder Notfallkonzepte gar nicht vorsehen, dass zum Beispiel einzelne Teile noch funktionieren und andere eben nicht mehr. Und man sich dann halt überlegt, so ja gut, okay, jetzt geht das Abrechnungssystem nicht mehr digital, können wir das vielleicht anders machen. Ja?
Und oder die Systeme sind halt intern so schlecht dokumentiert oder so sehr vernetzt oder beides, dass man halt nicht das Risiko eingehen möchte, zu sagen, ich nehme nur die Hälfte offline, sondern man sagt dann lieber, ich nehme lieber alles offline.
Genau, das ist zum Beispiel auch bei diesem Kistas der Fall, ist eigentlich auch üblicherweise erstmal die richtige Vorgehensweise, weil du weißt halt nicht, wo überall drin jetzt potenziell Angreifer sitzen. Und da muss man mal gucken.
Mit Erkenntnis, dass alles zusammenbrechen kann?
Did you try to burn it down and never build it up again?
das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt, oder wie war das?
Ja, und manchmal gibt es dann auch so Sachen, wo man sich dann wirklich fragt, also ich bin drüber gestolpert, ich finde, es passt ein bisschen zu dem Kritis-Thema auch. Und zwar wird jetzt in Berlin Mitte im Dezember eine Software gewartet, und zwar für 3 Wochen. Und deshalb sind da keine Bestattungen mehr möglich.
Auf dem einen Friedhof.
Ja, das ist aber halt einer der größten Friedhöfe in Berlin. Schon
klar.
Die Ankündigung ist jetzt, dass dann halt, ja, muss halt 3 Wochen ins Kühlhaus, wenn schon unbedingt in Berlin Mitte auf dem Friedhof.
Also, das ja, man kann auch Urnenbegräbnisse machen, die sind besser zu lagern.
Es ist so viel falsch da dran. Also sie schreiben dann noch, ja, Krematorium geht und so weiter, aber da ist einfach... Also da ist so viel falsch, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll, mich da an der Tischkante zu beißen bei der Meldung.
Haben wir aufmunternde Musik?
Ich glaube, wir haben aufmunternde Musik. Ich mache mal noch die Ode an den Horst. Viel Spaß. Systemabsturz mit der Ode an Horst. Keine Ahnung, welcher Horst damit gemeint sein könnte. Überhaupt keine Idee. Ja, was hat man denn sonst noch Schönes? Die EU hat übrigens noch was Schönes vor. Sie hat sich überlegt, mal wieder die Ladebuchsen zu vereinheitlichen. Da gab es ja schon mal so einen Vorstoß. Da ging es um den, war das jetzt Mini- oder Micro-USB?
Da ist ein Micro-USB breit eingeführt worden. Das ist, die Idee war einfach, wenn man ein neues Handy kauft, muss man nicht ein neues Ladegerät jedes Mal kaufen. Das ist ja alles Elektromüllverschwendung und sonst was. Und was soll das?
Ist ja auch richtig. Haben sie jetzt wieder vor mit USB-C.
Und dann haben sie damit angefangen und dann haben die Hersteller gesagt, ja, wir einigen uns da auf was. Und dann gab es halt nichts im Gesetz. Und praktisch alle Hersteller haben halt deswegen Micro-USB verwendet und sind dann zu USB-C irgendwann gewechselt. Bis auf Apple, weil Apple, wieso sollten die da auch mitmachen?
Ja, und
nein.
Gleich, yay, die EU diskutiert über einen Standard und nee, und ich möchte schon wieder mit dem, hat jemand Ketchup für den Tisch könnte. Sie diskutieren jetzt drüber, einen bereits über 2 Jahre alten Standard einzuführen, der vielleicht irgendwann ganz bald
vorzuschreiben,
und dann,
nicht einzuführen.
Vorzuschreiben und der dann vielleicht ganz bald und mit 24 Monaten Übergangsfrist eingeführt wird. Und jetzt muss ich mal kurz rechnen, das sind dann schon mal so 4 Jahre, vielleicht 5, bis es verpflichtend wird. Und dann gucke ich mir mal ganz kurz an, was so im Steckermarkt in den letzten 5 Jahren passiert ist. Und ich denke schon, oh Mann, Götz, Apple, ja. Was ist denn bei Apple da immer?
Na, als die von ihrem 30-Pin-riesigen Konnektor weg wollten, der halt 2003 eingeführt wurde, das ist nämlich lange vor den ganzen modernen USB-C-Standards, gab es noch kein USB-C und man wollte halt einen reversiblen Stecker haben, der robust ist und der vor allem viele Steckzyklen kann. Mhm. Und der Micro-USB ist, glaube ich, im Standard nur für 5000 Steckzyklen ausgerüstet.
Standardisiert. Das war auch sehr optimistisch.
Ich glaube, es sind sogar nur 1000, oder? Also es sind auf jeden Fall erstaunlich wenig.
Und deswegen haben die halt was Eigenes gebaut, weil es halt noch nichts anderes gab. Und daran hängen sie jetzt halt noch fest. Also jetzt könnten sie nicht auf USB-C wechseln. Bei den iPads machen sie das ja schon. Bei den iPhones wird das auch kommen.
Wie ist denn das, wenn jetzt ein anderer Hersteller dasselbe verwenden wollte wie Apple? Da kriegt er doch sicher auch ein Problem, weil das jetzt wieder Apples eigenes prioritäres Ding dann ist und Patente wenn man drauf, das nachbaut, dann darf man das nicht.
Ja, haben Patent drauf. Aber ich meine, USB-C ist ja auch nicht patentfrei.
Nee.
Okay.
Also das ist ein bisschen offener gehandhabt und da haukt die USB-Spezifikationsgremium dahinter, wo Apple übrigens mit drin sitzt, die auch schon länger sagen, so hier brauchen was, wo Thunderbolt und so weiter drüber spricht. Und also in den Details geht es da jetzt eher gerade darum, dass der Standard, den die EU da anscheinend diskutiert, zum Beispiel die Ladekapazitäten, also die Stromspannungen, die modernes USB-C kann, also das kann momentan bis, ich glaube spezifiziert ist bis 110, demnächst dann
140.
140 sogar, okay. Und jetzt dann demnächst bis
ich Volt, Watt, Ampere?
Watt.
Watt. Ich dachte, 240 ist dann in der nächsten Spezifikation.
Ja.
Ja. Also irgendwas um die deutlich über 100 auf jeden Fall. Und ich meine, damit kann man halt schon wirklich richtig gut was machen. Also ich habe einen Laptop mit USB-C-Ladebuchse und bin damit sehr zufrieden, weil ich habe einfach nur noch einen Stecker. Da über USB-C quatscht dann noch ein bisschen mehr. Also da hängt dann mein Monitor mit noch mit dran und nochmal Lautsprecher. Und das hängt alles schön alles außen. Ja. Und schöne Ansätze mal wieder, aber der Chef dieses USB-Spezifikationsgremium hat sich da relativ breit und in diplomatisch nicht freundlichen Worten ausgedrückt, dass er das für Mist hält, was da gerade diskutiert wird und dass unsere EU grundsätzlich, also da eine gute Idee ganz generell hat, sowas zu sagen, so hey, wir müssen uns da einigen, aber einfach viel zu langsam, viel zu wenig dynamisch reagiert.
Ja, und wenn man natürlich dann in Gesetz tatsächlich den Standard so deutlich genau reinschreibt, dann sollte man doch bitteschön einen aktuellen Standard nehmen, nicht die Version von vor 4 Jahren.
Oh. Ich würde mal kurz noch eine kommende Veranstaltung erwähnen wollen, weil das jetzt vor kurzem veröffentlicht wurde. Der Chaos Computer Club hat ja in Nicht-Pandemie-Zeiten üblicherweise zwischen den Jahren den Chaos Communication Kongress. Der fällt flach, das haben wir auch schon mal erwähnt, aber was jetzt auf jeden Fall sicher ist, dass es eine Remote-Version geben wird, ähnlich wie letztes Jahr, dieses Jahr unter dem Titel RC3 2021 Nowhere, beziehungsweise das Nowhere dann auch gerne mal mit einem Leerzeichen nach dem Now geschrieben, weil dann heißt es nämlich Now Here. Wird vom 27. bis zum 30.12. in unserem Neuland stattfinden. Details wird es da wahrscheinlich nochmal geben, könnt ihr verfolgen, auch auf den Webseiten vom CCC.
Und dann wird es halt auch wieder Vorträge und sonst so ein Kram geben, der dann anschließend zum zeitautonomen Nachgucken auf media.ccc.de zu finden sein wird, wie die alten Sachen auch alle.
Genau, das ist übrigens auch mal wieder, ja?
Vielleicht muss man da mal auch mal anregen oder mal drüber nachdenken, dass die Jahresendzeit und die Wechselzeit unter den neuen Bedingungen vielleicht nicht mehr die beste Zeit ist für so eine Veranstaltung, sondern dass wir aus den Lehren der letzten anderthalb Jahre vielleicht mitnehmen, dass wir das lieber bei einer Inzidenz von 10 im Juli machen,
Sommer, anstatt bei einer Inzidenz von
400 im Winter.
Du, ich bin ja schon lange ein Verfechter des grundsätzlich jahrelangen Dauercampens für solche Veranstaltungen, aber auf mich hört ja wieder niemand. Nee, da gucken wir mal.
Du kriegst immerhin Minimalversionen des Camps hingestellt zum selber assemblieren.
Stimmt. Die muss ich ja noch unbedingt versorgen. kleiner Insider. Ansonsten, ich hatte doch noch was. Ah ja, genau. Der Datenverlust der Woche. Also Datenverluste gab es viele, die Auswahl ist mir wirklich schwer gefallen, aber einen ganz besonders schönen Datenverlust habe ich gefunden, und zwar haben Kriminelle in Foren Daten angeboten von ihren Kunden, denen sie vorher gefälschte Impfbescheinigungen oder PCR-Tests verkauft haben. Die haben also doppelt dran verdient. Also falls ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen gefälschten Impfpass oder einen gefälschten PCR-Test zu kaufen, dann schwebt da jetzt nicht nur sozusagen das Damoklesschwert, dass ihr habt ein gefälschtes Dokument erworben und verwendet. Und
ihr werdet wahrscheinlich krank.
Und ihr werdet wahrscheinlich krank, genau, 3G, ne, geimpft, genesen oder gestorben. Sondern vielleicht verkauft jemand hinterher auch noch eure Daten, weil das ist natürlich auch ein interessanter Datenschatz. Oder ihr werdet Opfer von einer Erpressung. So.
Mal ernsthaft, wer würde das kaufen wollen?
Also die Meldung war, dass die ist jetzt in dem Fall die größte Datenbank. Also es gab da diverse, die da irgendwie rumgegangen sind. Aber die größte waren 500.000 Personen aus der Region Moskau. Und ich meine 500.000 Personen aus der Region Moskau. Ja, Moskau ist eine sehr große Stadt, die ist definitiv nicht klein. Keine Ahnung, ich hätte im Vorfeld mal nachgucken können, wie viele Einwohner die haben. Aber
geht in die Millionen.
Aber. Mehrere Millionen definitiv. Aber das sind nicht wenige davon. Und da waren, wenn man ein bisschen genauer nachgegraben hat, was es so für Daten sind und was es da alles angeboten gibt, da gab es also auch durchaus Datensätze aus Deutschland. Die waren dann alle eher sehr klein. Aber die gab's. Und bei solchen Aktionen muss man sich natürlich auch immer überlegen, ist das eine gute Idee oder muss ich da jetzt was verkaufen?
Ich weiß nicht, ob diejenigen, die sich das besorgen, wirklich in den Kategorien denken mit ich trinke 3 Schritte weiter und wo führt das hin? Ich glaube, die sehen das als schnelle Lösung ihres jetzigen Problems, dass sie halt auf gar keinen Fall eine Impfung wollen. Und übrigens Moskau, kleiner Faktencheck, die Stadt hat 12,7 Millionen Einwohner, stand letztes Jahr, und der Agglomeration 15,5 Millionen.
Dankeschön, du hast doch bestimmt gerade wieder live in der Wikipedia geklickt.
Ich habe es live in die Wikipedia reingeschrieben.
Nee, so muss man das machen.
Wofür habt ihr einen Geografen in der Leitung?
Ja, Fakten wie ich mir will. Jetzt habe ich irgendwie gedacht, dass wir länger über Kritis reden. Deshalb gehen wir schon Richtung Ende zu. Das Pad ist eigentlich schon leer. Wir hatten es noch davon. Ja, wir haben jetzt ja aufgrund der doch relativ üblen Lage im Club ist es ein bisschen schwierig, uns zu besuchen in Freiburg, weil es sind nur noch selten auch nicht, aber es sind nur noch recht wenige Personen da. Und sind gerade am Überlegen, wie wir das en Detail machen, weil eigentlich gibt es immer mal wieder Anfragen, dass mal Leute uns kennenlernen wollen. Und das wäre ja eigentlich auch schön, das aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass meistens aber mit einem speziellen Interesse vorbeigekommen wird oder vielleicht interessierst du dich für LEDs, vielleicht interessierst du dich irgendwie für Linux-Kernel-Hacken, vielleicht interessierst du dich für Freifunk oder ähnliche spaßige Dinge, was auch immer wir da so alles machen. Falls ihr uns noch nicht kennt oder keinen direkten Kontakt zu irgendjemandem von uns habt, weil dann könnt ihr euch grundsätzlich eh verabreden, aber ansonsten vielleicht einfach eine Mail mit an mail@cccfr.de, so mit so nach dem Motto, hey, ich interessiere mich für und dann können wir mal gucken, ob wir da vielleicht jemanden finden, wo sich dann Bock hat, mit euch mal ein Käffchen zu trinken und mal den Club zu zeigen oder ähnliches. Mhm.
Und so richtig. Vielleicht an der Stelle noch die kurze Ergänzung, dass wir 2G plus machen, ja. Also genesen oder geimpft plus Test, der aktuell ist. Und gerne auch Maske.
Ja, halt eigentlich sinnvoll in den aktuellen Zeiten. Also wenn ich mir anschaue, was da...
Sollte Standard sein.
Ja.
Und hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft wird es dann halt wieder offene Hacker-Treffen geben, wo man hingehen kann. Aber solange da diese Pandemie noch so am Wüten ist, geht das halt gerade nicht, leider.
Ja, die Mathematik ist da ja relativ gnadenlos. Also bei den Zahlen, die wir da haben, kann man sich ja ausrechnen, wie lange wir noch freie Betten auf der Intensivstation haben. Und das sind jetzt noch ein paar Tage und dann ist vorbei. Und das gibt es auch kein Zurück mehr.
Ja, also wir werden die Situation haben, dass dann keine Betten mehr frei sind, und Leute, die halt brauchen. Und zwar nicht nur, wenn man irgendwie Corona kriegt, wenn man sich nicht geimpft hat und deswegen ins Krankenhaus kommt, sondern auch wenn man mit dem Auto gegen einen Baum fährt oder vom Auto angefahren wird. Also man muss ja noch nicht mal was für können, wenn man irgendwie so ein Bett braucht.
Du gibst jetzt auch eine harte Steilvorlage für Querdenker, die ganzen Alleebäume zu fällen.
Die Querlenker, die dagegen sind, das...
Querfahrer.
Ja, nee, das mit dem Alleebäume fällen, das müssen die Querdenker ja nicht machen. Das hat ja der ADAC für sich erledigt. Der ADAC hat in den 70ern, 80ern, 90ern hart dafür gekämpft, dass Alleen weggeholzt werden, weil man sich an den Bäumen totfahren kann.
Das waren doch auch die mal zwischendurch keinen Bock auf Gurtpflicht hatten, ne?
Ja, natürlich am Anfang, das ist viel zu übergriffig. In den späten 90ern kamen sie dann, glaube ich, wieder und wollten halt ADAC Alleenstraße durch Deutschland legen.
Und da hatten
sie es dann wieder vergessen. Aber vorher, wir hatten viel mehr schöne Alleen in Deutschland und das ist alles der Verkehrssicherheit zu Opfer gefallen.
Würden wir alle Fahrrad fahren?
Ja, oder mit dem Auto einfach nicht gegen Baum fahren?
Ist auch eine Variante.
Gibt ja genug Raum dazwischen. Ich finde übrigens den oft herangeführten Vergleich von der Gurtpflicht, die du eben auch kurz angesprochen hast, und der Impfpflicht für wenig zielführend.
Schwierig, ja.
Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Die Gurtpflicht, finde ich, kann man kritischer diskutieren wie die Impfpflicht, weil die Gurtpflicht schützt im Zweifel nur mich. Also ein Szenario zu produzieren, wo ich bei nicht angelegtem Gurt andere gefährde als mich, ist eher Edge Case, was bei Corona nicht der Fall ist.
Und manchmal ist es sehr hilfreich, auch einen Gurt nicht anzulegen.
Das sind aber dann sehr spezielle Fälle. Also ich kenne das auf Eisstraßen in Skandinavien, wenn du in Schrittgeschwindigkeit über einen gefrorenen See fährst und Angst hast, dass dein Auto einbricht. Das ist ein Szenario, wo ich keinen Gurt anlege und die Tür offen ist.
Wir hatten mal in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, den Fall, dass da ein Panzerfahrschüler am falschen Hebel gezogen hat und die entgegenkommende Dame in ihrem Ford Fiesta glücklicherweise nicht angeschnallt war und auf den Beifahrersitz hüpfen konnte.
Gut, Real-World-Problems, die jetzt jederzeit morgen zum Booster
Genau, danach musste man übrigens den Fahrschüler aus dem Panzer ins Krankenhaus fahren, weil er mit Schock umgekippt ist.
Ja, also Kinders, wir gehen dem Ende zu, wir fangen an ins Quatschen zu geraten. Gut, dass Panzer auf öffentlichen Straßen in Deutschland nicht zum allgemeinen Bild gehören, bisher nicht, auch wenn die Polizei gerade
nicht mehr so, nee,
das gut ist, dafür tut, sich, die haben ja schon wieder irgendwelchen Kram bestellt, wo man MGs obendrauf montieren kann.
Heißt das Modell auch wieder Survivor?
Ja, das ist dieses Survivor-Ding, da geht's wieder rum. Zum Ausklang haben wir noch ein Stück Musik. Das hauen wir uns dann gleich, hauen wir euch auf die Ohren. Ansonsten bleibt bitte gesund, informiert euch, verschlüsselt eure Backups, macht Backups und
reduziert Kontakte.
Lasst genau. euch nicht erwischen.
Schönen Abend.
Schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.